bleiben sitzen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist, dass du gekommen bist. Du warst immer da, aber du warst nicht Fleisch geworden. Du bist zu uns gekommen, in unsere Haut. Du hast unter Menschen gelebt. Du hast den Feind, den Starken, den Bösen obsiegt. Wir danken dir, Herr Jesus, dass im Kreuz und in der Auferstehung du ihn besiegt hast. Wir wissen, dass er immer noch da ist, aber dass er ein besiegter Feind ist für uns, die wir in dir sind, mit dir verwachsen. Wir teilen deinen Sieg und danken dir, Herr Jesus, dass wir diesen Sieg behaupten dürfen. Wir danken dir, Herr, dass wir nicht spielen. Wir wissen, dass wir nicht spielen dürfen. Er ist immer noch da. Bewahre uns, Herr, vor Versuchung und erlöse uns von diesem Bösen immer wieder, bis eines Tages du ihn binden wirst. Danke, Herr, dass wir dein Wort vor uns haben. Und wir bitten dich, dass es uns aufgeschlossen wird durch deinen Geist. Lass uns ja das erkennen, das du für einen jeden von uns heute hast. Lass uns nicht Dinge erwarten, die du uns heute nicht schenken willst, vielleicht erst morgen. Aber lass uns das wirklich beherzigen, was du uns heute auftust. Und lass es nicht nur aufgenommen werden, sondern umgestartet werden in Tat und Leben. Amen.
Amen.
Wenn man seine Bibel liest, dann kann es nicht nur beim Lesen bleiben. Das heißt, es kann so kommen, dass es nicht nur beim Lesen bleibt, sondern dass man ins Forschen, ins Studieren kommt. Der Umgang mit der Bibel kann sehr verschieden sein. Zunächst einmal soll man Gottes Wort hören bzw. lesen. Aber dann gibt es auch das Auswendiglernen der Schrift. Ich hoffe, dass wir auch dabei sind. Und es gibt das Studieren. Und wenn man seine Bibel, das Wort Gottes, studiert, dann gibt es grundsätzlich zwei Wege, die man einschlagen kann. Wenn man aufschreibt, wie manche von Ihnen das in diesen Tagen tun, dann ist das eine Hilfe. Und wenn man dann das später ordnen will, vielleicht will man es wieder gebrauchen, vielleicht will man wieder davon zehren oder weitergeben sogar, dann hilft es, wenn man das in zwei Gruppen ordnet. Nämlich gibt es das Bibelstudieren dem Text entlang, so wie er in unserer Bibel vorkommt. Das ist nicht die Methode, die wir heute haben. Das ist die Methode, die Paul oder Höfling in seiner Freizeit in diesen Tagen verwenden will. Er will im 2. Korinther, den 2. Korinther, wenigstens die ersten Kapitel mit den Teilnehmern betrachten. Das heißt, das ist textliches Studieren. Man studiert Vers für Vers, vielleicht nicht gründlich, vielleicht sehr gründlich, einen Text. Man geht dem Text entlang. Der kann kurz oder länger sein. Was wir hier machen, ist thematisches Studium. Es bleibt beim Bibelstudium, denn wir wollen nicht die Erfahrung zur Grundlage machen, obwohl wir sie herbeirufen, aber wir wollen aufgrund des Wortes Gottes oder aus dem Wort Gottes Themen besprechen. Unser Thema ist geistliche Gesundheit. Aber in diesem Thema gibt es Unterthemen. Wir wissen aus dem Leben, dass das Gegebene sich aufteilen lässt in Gruppen. Die Vegetation lässt sich aufteilen in Gruppen. Da gibt es Bäume, da gibt es Gemüse, da gibt es Obst und so weiter. Es gibt Verschiedenes. Auch die Metallen lassen sich einteilen in Gruppen. Paulus weist einmal darauf hin, wenn er sagt, Gott ist ein Gott der Vaterschaft oder der Gruppierungen in Epheser 3. Gott ist ein Gott der Themen. Er hat die Welt so geschaffen, dass sie wie eine Familie aussieht. So wie er Einzahl und Mehrzahl zugleich ist, so ist auch seine Schöpfung, die seine Fingerabdrücke trägt. Ja? Einzahl, sie ist ein Großes, dennoch eine große Mehrzahl. Es hilft uns im Leben, in der Arbeit, wenn wir nicht nur eine Vielzahl vor uns haben. Es hilft dem Schüler, wenn er weiß, er muss nicht 10.000 Einzelfakten auswendig lernen, um die Prüfung zu bestehen. Wenn er das zunächst aufteilt, dieses Biologie, das ist das und das, dann teilt er wieder Mathematik und dies auf in verschiedene Gruppen und dann lernt er eins auf einmal. Aufteilen ist ein Geheimnis im Leben, in der Arbeit. Wenn Sie an Ihre Arbeit denken für den Tag, dann denken Sie ja nicht an viele Einzelheiten. Da denken Sie, aha, das ist zu tun, was egal was dazu gehört, da ist die Küche, da ist das. Dasselbe im Büro, Aufteilung ist ein Geheimnis, dann wird es einfacher. Genauso im geistlichen Leben. Genauso, wenn Sie in den Gottesdienst kommen. Sie hören zu. Hören Sie nicht so und so viele Sätze, sondern wenn der Verkündiger oder wer immer da beiträgt, es vernünftig macht, nicht immer geht es so zu, manchmal ist es ein Durcheinander, das kann auch vom Geist Gottes sein, aber normalerweise wird geordnet dargeboten. Dann versuchen Sie, die Gruppierungen zu hören. Es mag eine textliche Predigt sein, aber versuchen Sie herauszuhören, worüber geht's überhaupt? Eine Sache. Bach hat einmal gesagt, die Kunst liegt im Einfachen. Ja. Worüber spricht er? Vielleicht gibt er sein Thema an, vielleicht hören Sie das erst nach einer Zeit, worüber es geht. Wenn ich predige und auf Kassette aufgenommen wird, dann ist es manchmal fast humorvoll, was da an Thematik später auf der Kassette zurückkommt. Ja. Meine Frau bestellt oft die Kassetten, dann ist es interessant für mich zu lesen, über was ich gesprochen haben mag. Ja. Die Thematik hört sich manchmal ganz anders aus. Und dann merke ich, ich muss etwas deutlicher formulieren, worüber ich eigentlich spreche. Ja. Manchmal gebe ich zwei Themen an. Ein weiser Prediger hat einmal gesagt, man muss unterscheiden zwischen Thematik und Thema selbst. Das heißt, das allgemeine Thema ist dies, aber aus diesem großen Thema möchte ich über dies sprechen. Dies ist der Titel meines jetzigen Vortrages. Ja. So gibt es also die große Haube, beziehungsweise die große Decke, das große Thema. Dann gibt es die Einzelgruppen und jedes dieser Gruppe hat dann für sich ein Thema. Das ist Thematik. Jetzt ist mein Thema in diesen Tagen geistliche Gesundheit. Aber wir haben begonnen mit dem ersten Teil und da geht es um Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Und hier haben wir wieder aufgeteilt, wie das auch in der Natur geschieht, immer wieder wird aufgeteilt. Bei den Zeichen oder Kennzeichen geistlicher Gesundheit habe ich mit dem Glauben begonnen. Gestern Abend habe ich begonnen, über den Glauben zu sprechen. Ich habe gezeigt, dass er etwas Grundsätzliches ist. Aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, anhand der Verse 2 und 5 und dann 7 bis 10. Wo man erkennt, dass wenn Paulus aus seiner Sorge heraus sich Gedanken gemacht über die Thessalonicher und Timotheus zurückschickt, um da nach dem Rechten zu schauen, dann fragt er, wie steht es mit deren Glauben, nicht mit dem Glaubensinhalt, nicht fragt er nach ihrer Dogmatik, obwohl das wichtig ist, sondern er fragt nach der Festigkeit ihres Vertrauens zu Jesus Christus. Der Inhalt ist klar, der ist Jesus Christus, Gott. Aber er fragt, wie steht es mit eurem Vertrauen zu Jesus Christus? Ich hatte gesagt, dass Glauben in der Schrift meistens dort als Tätigkeit verstanden wird, im Gegensatz zu unserem Gebrauch derselben Vokabel, wo wir meistens von einer gewissen religiösen Dogmatik oder Thematik sprechen. Wir haben unseren Glauben, heißt es dann immer wieder. Nicht so ist es meistens in der Schrift, obwohl hier und da so gebraucht werden kann. Es geht um eine Tätigkeit. Ich will noch eine Stelle anführen heute Morgen, die kennen Sie wahrscheinlich, die von der Grundsätzlichkeit, von der Wichtigkeit des Glaubens spricht, für den Christen, für den, der bereits zum Glauben gekommen ist. Und die Stelle ist Römer 1, Vers 17, wo Paulus einmal sagt, dass es bei dem, der das Evangelium angenommen hat, aus Glauben zum Glauben geht oder von Glauben zu Glauben. Das ist eine interessante Formulierung. Da hält Paulus fest, dass ein Gerechter, und bei Paulus ist ein Gerechter jemand, der das Heil angenommen hat, der gerecht geworden ist durch die stellvertretende Gerechtigkeit von Jesus Christus. Er hat sie angenommen. Gerechtigkeit ist bei Paulus im Römerbrief ein auswechselnder Begriff zu Heil oder Rettung. Die Rettung besteht in der Gerechtigkeit, die Gott schenkt. Die zwei Begriffe gebraucht er fast auswechselnd. Wenn jemand das Evangelium, das Heil, die Botschaft vom Heil angenommen hat, dann ist er ein Gerechter geworden. Und dann ist er immer noch ein Glaubender. Es ist nicht so, dass wir im Glauben das Heil annehmen und dann wieder schuften müssen und schwer arbeiten müssen, um ja dabei zu bleiben. Paulus sagt, es bleibt Glauben. Oder Kolosser 2, Vers 6 wohl. So wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Wie haben wir ihn angenommen? Im Glauben. Wir haben das Angebot angenommen im Vertrauen. Da war es aus Glauben, dass wir gerettet wurden. Aber Paulus sagt zum Glauben. Aus Glauben zum Glauben. Das heißt, es bleibt ein Annehmen. Die Not in unserem Leben führt dazu, dass wir entwöhnt werden, wie das Kind von der Brust der Mutter. Wir sollen entwöhnt werden von der Brust dieser Welt. Von dem, das vergänglich ist. Und aufschauen zu dem, 2. Korinther 4, Ende des Kapitels, auf das schauen, das nicht vergänglich ist, das ewiglich bleibt, das man nicht sehen kann, nicht fassen kann. Wo der Herr Jesus ist, Kolosser 3, da ist er. Auf ihn schauen wir, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der Glaube ist also grundsätzlich wichtig für den Gläubigen in seinem Glaubensleben. Er bleibt ein zu Glauben Habender. Ein zu Vertrauen Habender. Darum geht es. Das ist der Schlüssel. Das ist die Basis, die Grundlage. Aber wir fragten gestern Abend, was heißt es denn eigentlich, zu glauben? Und da hatte ich zuerst gesagt, es heißt, den Aussagen Gottes Glauben zu schenken. Als Christ zu glauben, im Glauben zu stehen, heißt, den Aussagen Gottes zu glauben. Da hatte ich einige Verse angeführt, die das zeigen. Johannes 5, Vers 24, Johannes 6, 29 und 30, Römer 4, 3 bis 5 und Römer 10, Vers 17. Vertrauen soll man, sagt Jesus, wie ein Kind. Matthäus 11, Vers 25, wie ein Kind. Bevor wir dieses Unterthema, dieses Teilchen verlassen, das von den Aussagen Gottes spricht, und zum nächsten Aspekt gehen, wo wir sehen, was es heißt, wiederum was es heißt, an Gott zu glauben, möchte ich noch etwas sagen über die Art des Glaubens, wenn wir mit Aussagen Gottes rechnen. Dies ist heute besonders sehr wichtig, wo wir sehr stark angefochten werden von einer falschen Auffassung von Glauben. Man spricht heute sehr viel von Glauben und weiß eigentlich nicht, wovon man spricht, wenn man das einmal im Lichte der Schrift sieht. Um das deutlich zu machen, möchte ich auf Matthäus 21, Vers 22 hinweisen. Sie können das aufschlagen, wenn Sie wollen. Matthäus 21, Vers 22. Alles, das ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Wenn man so einen Vers aus dem biblischen Zusammenhang reißt, und das ist, was geschieht, dann bekommt man den Eindruck, Glaube oder das Glauben, diese Tätigkeit, wäre etwas, die ich in mir hervorzurufen hätte. Ich müsste jetzt irgendwie Vertrauen versuchen, heraufzubeschwören. Und wenn ich das nur vermöge, dann kann ich bitten, was ich will, und es geschieht. Und so entsteht heute im Christentum ein Mechanismus, der genauso aussieht wie der Mechanismus beim Okkulten in heidnischen Völkern. Der allgemeine Begriff für das heidnische Okkulte ist Schamanismus. Der Schamane ist der Mann, die Person, in dem diese Fähigkeiten sich gipfeln. Er ist gleichsam der Doktor, der Medizinmann, so heißt er bei den Indianern. Einmal heißt er so, aber der allgemeine Begriff, der heute gebraucht wird, um alles abzudecken, in jedem Volk, das ist der Begriff Schamane. Und der gebraucht diese Methode. Das heißt, wenn er in Verbindung mit der Kraft, um sie einmal so abstrakt zu bezeichnen, wenn er in Verbindung mit dieser Kraft steht, dann kann er schaffen, dann kann er machen. Heute ist die Psychologie in sehr starker Verbindung mit dem Schamanismus. Die Psychologie holt sich die Schamanen heute, um machen zu können, um Probleme zu lösen. Übrigens nicht nur die psychologische Wissenschaft, sondern auch die anderen. Sogar Weizsäcker, Karl Friedrich, glaube ich, ist es. Ich verwechsle immer wieder die zwei. Der hat seinen inneren Frieden von einem indischen Guru geholt. Ja. Manchmal spricht er als Christ aus der einen Seite seines Mundes, im nächsten Augenblick spricht er aus der anderen Seite seines Mundes wie ein Hindu. Das bringt er fertig, weil er im Grunde ein Synkretist ist. Er vermengt das. Synkretismus heißt Vermengung von Religion. Das tut er bewusst. Er ist, was wir heute mit einem Fremdwort sagen, ein New Ager. Ein Beitrag von ihm ist an einem dicken Band vorhanden, von New Agern herausgegeben. Er gehört zu diesen. Das heißt, er bewegt sich in beiden Kreisen. Wer das nicht weiß, mag ihn als Kirchenchrist einordnen. Und das ist er auch. Nur ist er nicht ein bibelgläubiger Christ. Nun, das ist genug. Ich wollte nur zeigen, dass hier eine Verzahnung da ist und dass es sich in christlichen Kreisen, vielfach wissen die Leute nicht, mit wem ihre Leute es zu tun haben, die für sie die Namen sind in ihren Kreisen. Sie, viele von den unteren Leuten im Volk, denken immer noch sehr stark im Rahmen der Schrift. Und das rettet sie auch oft. Solange man das tut, kann man eine ganze Menge von Irrlehre gleichsam tolerieren. Das heißt, es kann vorhanden sein. Denn jeder von uns hat irgendwo wahrscheinlich eine falsche Auffassung. Ja? Aber wenn wir uns ganz bewusst nach der Schrift ausrichten, dann wird das zurückgedrängt und kann nicht ausufern. Sobald wir aber diese Auffassung an oberste Stelle setzen, beginnen wir uns wegzubewegen vom Wort Gottes. Und das geschieht heute. Es wird immer wieder gesagt, wenn du glaubst, werden deine Gebete erhört. Es geht jetzt weiter. Heute wird vielfach gesagt, wenn du glaubst und es dir vorstellst, dann kannst du sagen, es werde und es wird. Jetzt bin ich der Vollziehende. Es geht jetzt nicht mehr über die Gebetserhörung so stark, so sehr, als bin ich jetzt der Handelnde, weil ich im Namen des Christus jetzt handle. Ich lasse es werden. Und da geht es ins Machen hinein. Das heißt, meine Welt steht mir jetzt zu Füßen. Und wir haben jetzt neu das, was Satan in seiner Versuchung an Eva heranträgt. Wenn du, dann bist du wie Gott. Der Mensch wird hier geadelt auf einem Umweg, auf einem verkehrten Weg. Glaube ist nicht etwas, eine Einstellung, die ich in mir hervorrufe, sondern der biblische Glaube ist eine bejahende, jetzt passen Sie gut auf, ich will das nicht nur einmal sagen, biblisches Glauben ist eine positive Reaktion auf Tatsachen hin. Zuerst müssen Tatsachen im Raume sein, das heißt eine Kunde über Wirklichkeit. Diese Kunde, diese Information wird mir an mich herangetragen, wird mir vermittelt. Jetzt bin ich dran, ich werde jetzt gefragt, wie stehe ich dazu? Sage ich Ja oder Nein dazu? Wenn ich glaube, sage ich positiverweise Ja dazu. Zum Beispiel sagt jemand, eine Frau kommt gelaufen zu einem Kreis und da heißt es, unser Jesus ist auferstanden. Was geschieht jetzt im Kopf der Männer dieses Kreises? Jetzt sind sie dran. Wollen sie jetzt dieser Kunde Glauben schenken oder nicht? Aufgrund wovon sollten Sie reagieren? Aufgrund von Belegen. Das heißt, was gibt mir Anlass, dieser Frau zu glauben, oder was gibt mir Anlass, ihre Aussage anzuzweifeln? Dieser Kreis von Jüngern hatte bereits aus dem Munde dessen, der gestorben war, gehört, er werde auferstehen. Das, was er selbst gesagt hatte, stimmte jetzt überein mit dem, was die Frauen sagten. Sie hatten also Grund, weil sie mit ihm in allem anderen immer positive Erfahrungen gemacht hatte. Er hatte sie nie enttäuscht. Ja. Das heißt, in ihrer Erfahrung mit ihm hatten sie nie einen Grund gehabt, das anzuzweifeln, was er sagte. Folglich mussten sie zuerst eine bejahende Reaktion haben auf das, was die Frauen sagten.
Es wäre vielleicht noch eine Zeitfrage gewesen, ob dies der Zeitpunkt wäre, das könnte natürlich kontrolliert werden. Aber zunächst einmal hätten sie diesen Frauen Glauben schenken können. Einige tun das, mehr oder weniger, einige nicht. Petrus und Johannes, die sagen, möglicherweise, wir laufen und kontrollieren. Ja? Das war schon einmal positiver. Und dann heißt es, vom einen, er schaute und sah und glaubte. Blindlings? Nein, sehlings. Wenn das ein deutsches Wort ist. Das heißt, er sah und glaubte. Es kam ihm die Kunde von der Frau entgegen. Es kam ihm die Kunde entgegen von dem, was da lag. Und er sagte, das kann nicht. Das ist nicht natürlich. Das Tuch liegt da, wie wenn ein Toter drin sein müsste. Es hat sich nicht verändert. Und doch ist kein Toter drin. Aber er war doch gewickelt. Und das Tuch liegt immer noch so. Unverändert. Wo ist die Leiche? Ist nicht da. Und er glaubte. Er sah und glaubte. Das heißt, hier geschieht ein Vertrauen, ein Glauben auf etwas hin, das gewesen ist. Jetzt kommen wir zu unserem Bild. Dies ist einmal Glaube betrachtet in geschichtlicher Hinsicht. Das heißt, wir haben eine kleine Geschichte des Glaubens. Dies ist jetzt, dies ist, wo wir heute stehen. Beziehungsweise nehmen wir einmal den Johannes. Er steht hier beim Grab. Die Frau ist Geschichte jetzt. Vor einigen Stunden, vielleicht vor einer Stunde, haben die Frauen gesagt, Jesus ist auferstanden. Das ist jetzt hinter ihnen. Das ist Vergangenheit. Die Auferstehung ist Vergangenheit. Er geht zum Grab und sieht gegenwärtig das Tuch. Aber das ist auch jetzt Geschichte. Es ist schon da. Ja? Er sieht es jetzt, aber es ist schon da. Jetzt, aufgrund der Geschichte, sagt er, Jesus spricht die Wahrheit. Er glaubt, was Jesus sagte. Er ist auferstanden. Aufgrund der Geschichte kann er jetzt in die Zukunft hineinschauen. Und das ist, was jetzt geschieht bei den Jüngern. Das macht sich bemerkbar am Pfingsttage und später. Er ist auferstanden, folglich. Er hat gesagt, er komme wieder. Das ist noch nicht Geschichte, das ist Zukunft. Wenn er lebt, dann ist er heute da. Dann kommt er wieder. Wenn das, was er sagte, jetzt eingetreten ist, auch Geschichte geworden ist, dann projiziere ich, das heißt, ich lasse in die Zukunft hineingehen, was hier war. Aus der Vergangenheit macht man eine Linie in die Zukunft. Dies ist noch nicht Geschichte. Ja? Man verlängert jetzt das, was war, in die Zukunft. Der Glaube, der sah, wird zum Glauben, der nicht sieht. Aufgrund dessen, was man sah. Ja. Er sagte, er werde, er stand auf. Und wenn er auch sagte, ich komme wieder, dann wird er wiederkommen. Wenn er sagte, Matthäus 28, ich werde bei euch sein, dann reagiert man positiverweise und sagt, ja, ich glaube, du bist da. Muss er jetzt fühlen, dass er da ist? Ich fühl's, du bist, ich muss dich haben. Ja, ich fühle, dass ich dich haben muss, das schon, aber ich muss nicht fühlen, dass er da ist. Muss ich nicht. Wir spüren deine Gegenwart. Müssen wir nicht, bitte?
Das ist doch das, was auch Karl Barth gelehrt hat. Diese Heilstatsache ist geschehen und ob ich sie glaube oder nicht, nach Barth ist es doch praktisch nur ein Weitersagen dieser Heilstatsache. Die Heilstatsache, wie Sie gesagt haben, ist Vergangenheit. Das ist die Lehre der Kirche, wie sie Barth gehabt hat. Sie kennen die Lehre von Barth.
Da müssen wir einen Unterschied machen. Bei Barth geht es einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, dass Christus gestorben ist, und auferstanden ist. Übrigens, Barth zweifelt an der Auferstehung. Aber lassen wir das jetzt einmal. Barth sagt nicht nur, stellt nicht nur die Tatsachen in den Raum, sondern er sagt, dass sie schon Anwendung gefunden haben. Das geht zu weit. Das heißt, er wartet nicht, bis die Kunde eine Reaktion hat, ja? Während die Schrift die Anwendung erst abhängig macht von diesem Glauben, von dieser positiven Reaktion. Das heißt, Jesus ist nicht bei jedem da, nur bei seinen Jüngern. Ich bin mit euch. Und er erweist sich als der Gegenwärtige, wenn sie jetzt vertrauen, dass er gegenwärtig ist. Das heißt, er ist bei uns auch gegenwärtig, aber wenn wir ihm das nicht glauben, dann kann er nicht wirken. Das heißt, seine Tätigkeit macht er schon abhängig, während bei Barth das nicht da ist. Das ist von selbst, ja. Das ist, was wir eine gewisse Form von Universalismus, ja. Er wartet nicht auf die Annahme. Während das hier der Fall ist, wir müssen dennoch glauben, ja. Aber das tun wir auch hier, wo wir noch nicht sehen können, aufgrund dessen, was geschehen ist. Ja? Wir tun es aufgrund dessen. So wie ein Kind Erfahrungen macht mit seinen Eltern und dann projiziert. Wenn das Kind immer wieder merkt, die Mutter hält, was sie sagt, und dann eines Tages sagt sie, ich gehe schnell zur Nachbarin, bleib du hier und spiel schön, ich komme gleich zurück. Ja, was jetzt? Das Kind kann ein Momentchen atmen, ja, schwer atmen, aber es weiß, die Mutter ist immer konsequent gewesen, wollen wir uns wagen, ja. Und dann geht die Mutter und tatsächlich in ein paar Minuten ist sie wieder da. Oh, schön, ja. Jedes Mal wird auf diese Erfahrung gebaut, jedes neue Mal. Das nächste Mal kann die Mutter länger wegbleiben und das Kind kann es noch aushalten, ja? Und dann ist wieder Vertrauen geschaffen und das nächste Mal kann sie länger wegbleiben und so wächst das Kind heran. Und dann kann es mal sein, dass das Kind auch über Nacht mal selbst zu den Nachbarn geht. Oder die Mutter oder der Vater kann mal zwei Tage weg sein und die Mutter sagt, er kommt wieder. Tatsächlich, er kommt, ja. So wachsen wir im Vertrauen zueinander. Und so wachsen wir auch im Glauben an Jesus Christus. Ja? Anfang, wenn wir gläubig geworden sind, sind wir sehr, sehr ängstlich. Aber wenn wir merken aus der Schrift, ja, Gott hält sein Wort und so weiter, das ist wirklich so, wir bekommen Vertrauen, dann können wir stark werden im Glauben. Kommen wir zurück zu Matthäus 21. Alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Glaube muss Tatsachen vor Augen haben. Glaube muss Tatsachen vor Augen haben. Glaube glaubt nicht ins Leere. Auch wenn er in die Zukunft hinein glaubt, das Gebet mag noch nicht erhört sein, ja? Es ist Zukunft, die Erhörung. Wann darf ich aus der Zukunft her erwarten, es wird mir geschehen. Wenn ich aus der Vergangenheit Grund habe, das zu erwarten. Nur dann. Jetzt müssen wir von der Schrift her uns fragen, was können wir erwarten und was nicht. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns mit jedem Segen segnete im Himmlischen durch Christus. Habe ich richtig gelesen? Ich habe ein Wort ausgelassen. Mit jedem geistlichen Segen sind wir gesegnet worden. Nicht mit jedem Segen. Noch nicht. Römer 8, wir seufzen noch.
Das ist kein Segen. Es kann zum Segen werden durch andere Segnungen, aber das Seufzen selbst ist das Traurigsein über den Tod, sagt Paulus, über die Nichtigkeit, die Vergänglichkeit, über das Gesetz des Zerfalls. Und das, sagt Paulus, gehört immer noch zum Nichtheil. Da ist das Heil noch nicht. Das heißt, Jesus ist zwar gestorben in der Vergangenheit, aber es gibt einen Teil des Heils, der wird noch nicht angewendet werden. Der wird noch nicht angewendet. Ein Teil ist angewendet, wenn ich zu Jesus gekommen bin, bei mir. Das heißt, der geistliche Teil, mein geistlicher Mensch, der innere Mensch, der hat das Heil erlebt. Das heißt, ist vom Heil erfasst worden, ist neu geworden. Aber nicht der äußere Mensch. Unser äußerer Mensch, 2. Korinther 4, nimmt ab. Und wenn er auch abnimmt von Tag zu Tag, so kann dennoch der Innere erneuert werden. Er ist schon neu, aber muss immer wieder erneuert werden, weil er ja vom Äußeren her immer wieder angegriffen wird. Er wird müde. Ja. Der äußere Mensch ist noch nicht neu. Mit anderen Worten, ich kann beten, so viel ich will. Und ich habe keinen Grund zu erwarten, dass mein Leib sich verändern wird. Und sollte Gott sogar mal eine Krankheit bei mir heilen, ist diese Heilung nicht vollkommen. Als Lazarus aus dem Grab hervorkam, hatte er denselben Leib, mit dem er ins Grab ging. Nicht dieselbe Krankheit, denselben Leib. Er war gesund, aber nur relativ, nicht wahr? Er konnte wieder krank werden und ist wieder gestorben. Aber Jesus ist auferstanden, um nie mehr zu sterben. Und wir auch. Wenn wir auferstehen werden, werden wir nie mehr sterben. Aber bis dahin müssen wir mit dem Tod rechnen. Das heißt, es hat Gott gefallen, das Heil aufzuteilen in zwei Phasen. Von der Schrift her kann ich jetzt geistliche Segnungen erwarten. Wenn jemand zu Jesus kommt, es steht geschrieben, dem wird Vergebung geschenkt, dem werden die geistlichen Segnungen geschenkt. Und der Christ, der in Christus ist, bei Christus ist, der kann mit Epheser 1, Vers 3 sagen, mitsprechen, mitlesen und innerlich mitsprechen. Ja, das stimmt. Ich habe sie. Ich habe jeden geistlichen Segen. Und das heißt also, ich kann mit diesen Segnungen rechnen. Petrus spricht von Verheißungen, die uns gegeben sind. Auf diesem Weg in die Zukunft hinein. Ja? Geistliche Segnungen. Aber die decken nicht den körperlichen Teil ab. Jesus hat nicht versprochen, passen wir gut auf, Jesus hat nicht versprochen, mir das tägliche Brot immer zu geben. Jesus hat nicht versprochen, meinen Leib zu bewahren. Jesus hat nicht versprochen, wenn ich nach Freudenstadt oder nach Stuttgart fahre, mir einen Parkplatz zu geben. Ich kann darum beten. Aber da muss ich einfach sagen, dein Wille geschehe, nicht meiner. Du gestaltest jetzt meinen Weg. Aber wenn ich bete, Herr, gib mir Kraft, lass deine Kraft in mir stark werden, meinen Mund für dich aufzutun, dann gibt er das. Dann gibt er das. Das ist mein. Das ist ein geistlicher Segen, der mir gehört. Ich muss das aber nicht spüren. Passen Sie auf. Passen Sie auf beim Übergang des Geistlichen ins Materielle. Denn was ich spüre, ist schon mein Nervensystem. Ja? Passen Sie auf. Da ist die große Gefahr heute. Besonders beim jungen Menschen, weil er so dynamisch ist. Er will erleben, aber auch ältere Leute wollen erleben. Und jetzt will man das Christentum erleben. Man will Freude erleben, man will Schwung erleben, man will etwas sehen. Und dann sagt, das heißt es immer wieder, bei euch geschieht ja nichts, man sieht nichts. Merken Sie die Sehlust, das ist fleischlich nach der Sprache der Schrift.
fleischlich, weil es diesseits orientiert ist. Man schaut nach dem, was die irdischen Augen sehen. Ja? Aber eine ganze Menge von dem, was Gott tut, sieht man gar nicht. Man kann das gar nicht sehen. Man sieht Gott nicht, man sieht nicht seine Bewegung. Ja? Es ist also zu viel erwartet. Auch nicht jede Art von Freude ist zu erwarten. Die Schrift kennt die Traurigkeit, weint mit den Weinenden. Mit anderen Worten, ständige Freude ist nicht das Los, das versprochene Los eines Christen. Erwarten Sie also nicht, dass Sie bei geistlicher Gesundheit immer froh sein werden. Ja? Aber Sie können innerlich froh sein in dem Sinne, dass Sie sich freuen über Jesus, Ihr Heil und so weiter, diese innere Getrostheit, dieses innere Getrostseins. Ja, das dürfen Sie erwarten. Das ist mein Los. Das ist Frucht des Geistes. Ja. Aber es ist eine... Entschuldigung. Man muss vorsichtig sein, dass man nicht zu viel erwartet, dass dann schon ins Materielle, ins seelisch-materielle hineingeht, wo das Nervensystem mitschwingt. Ja. Ich muss vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel mir bewusst sein, dass nicht zu viel bewusst werden soll. Das war mein Problem lange. Ich muss es nicht vernehmen, ich muss es nicht im Bereich meines Bewusstseins, meines Empfindens erleben. Ich muss nicht wissen aus der Erfahrung, dass Jesus da ist. Das darf ich vom Wort her wissen. Ich mag rein nichts spüren, aber ich weiß aufgrund des Wortes, er ist da. Ja. Das nackte Wissen. So beten wir, so gehen wir die Zukunft, erwartend die geistlichen Dinge, die Gott versprochen hat, für heute, das was Zukunft bleibt, das müssen wir dann bis hier anhin, bis hier warten lassen. Die Zukunft Jesu selbst, die heute geschehen könnte, aber auch erst morgen sein könnte. Die Verwandlung des Leibes, das Vollkommene, die vollkommenen Zustände, auch für diese Welt und so weiter und so weiter. Gott kann Zeichen vom kommenden Heil jetzt schon eintreten lassen. Temporäre, wie die Schweizer das sagen, Gesundheit, vorübergehende Gesundheit, Wohlergehen, das sind alles Zeichen. Ja? Aber das muss nicht eintreten. Da müssen wir sagen, dein Wille geschehe. Und das ist nicht ungeistlich, wie man sagt, zu sagen, dein Wille geschehe. Wenn wir um Krankenheilung beten und so weiter. Ja? Herr, hilf dem Arzt und so weiter. Ja? Vielleicht hilft er ihm, vielleicht hilft er ihm nicht. Ja? Vielleicht macht er tatsächlich einen Fehler. Und was machen Sie dann? Werden Sie klagen? Gott kann mein Leben schiefgehen lassen durch den Fehler eines anderen. Das passiert oft. Und ein Christ weiß dann, aha, das war nicht nur der Arzt. Da bleibe ich jetzt nicht hängen. Ja. Alles, Römer 8, Vers 28, dient denen zum Besten. Warum dient es ihnen zum Besten? Weil Gott seine Hand in allem hat. Sonst geht das nicht. Das kann mir nur zum Besten dienen, wenn ich weiß, er hat seine Hand in der Hand des Arztes gehabt. Und er ließ es zu, dass der Arzt hier einen Fehler machte. Beim Gläubigen, der sein Leben dem Herrn anvertraute. Das kann geschehen. Wir müssen also vorsichtig sein, dass wir nicht das, was Gott eigentlich nicht versprochen hat, hineinnehmen in Matthäus 21, Vers 22 und schon paradiesische Zustände, vielleicht auch nur im Teil, jetzt schon haben wollen. Alles, was ihr bittet, alles, was Jesus versprochen hat und ich daraufhin bete. Mit anderen Worten, Gebet sieht so aus, wenn wir glaubend beten. Zuerst habe ich eine Grundlage. Eine Auskunft von meinem Herrn. In diesem Rahmen darf ich etwas erwarten. Dann bin ich dran und ich bete. Weil er es mir versprochen hat, darf ich es erwarten. Und dann glaube ich. Ich glaube, was ich zuerst weiß. Ich kann nicht glauben, wenn ich nicht weiß. Zuerst muss ich Tatsachen vor mir haben. Denn Glaube nach der Schrift ist die positive Reaktion auf Tatsachen hin. Ich muss erst die Tatsachen haben. Wenn ich weiß, dass ich gesund werden werde, dann darf ich, wenn ich krank bin, bitten, Herr, mach mich gesund. Ja? Und dann darf ich glauben. Ich darf auch beten um Gesundheit, wenn ich nicht weiß. Nur wenn ich es weiß, dass ich gesund werden werde, dann kann ich auch glauben, dass ich es werden werde. Dass ich gesund werde. Bitte?
Ja, es geschieht ja immer das Herrn Wille und nicht unser Wille. Ja. Wenn der Wille in dieser Situation ist, er hilft einem ja wunderbar nur durch. Ich meine, er weiß ja, was jetzt richtig ist für
ja.
ihn eigentlich. Ja. Und dann ist eben halt Glaube und Vertrauen. Vollkommen müssen wir uns ihm hingeben. Anders kann er gar nicht wirken.
Das bringt uns eigentlich schon zum Zweiten. Hier ist eine gute Brücke. Was es heißt, im Glauben mit Gott zu leben. Wir können jetzt, glaube ich, diesen Teil verlassen und gerade hier anknüpfen, beim nächsten. Gott zu vertrauen heißt, seiner Person Vertrauen zu schenken. Das erste war, seinen Aussagen Glauben zu schenken. Aber es ist noch ein kleiner Unterschied zwischen Glauben von Aussagen und Glauben der Person selber. Das Beispiel macht sich deutlich, oder die Sache lässt sich deutlich machen, beim Beispiel des Kleinkindes, das noch nicht sprechen kann. Ein Säugling, der auf die Welt kommt, kann noch nicht sprechen, aber lernt schon das Vertrauen. Zuerst schreit er, wenn er Hunger hat. Ist schon sowieso ein furchtbares Dasein. Jetzt ganz allein in der Welt, ja, vorher geborgen und jetzt plötzlich da in einer großen Welt, ganz alleine. Das kleine Kind muss ja seine Einsamkeit verspüren. Aber da wird es in die Arme genommen. Aha, jetzt ist man wieder geborgen. Man kommt zu essen, bekommt zu essen. Aha, schön. Wieder zufrieden. Ein Kleinkind ist ja vollkommen fleischlich, ja. Vollkommen diesseits orientiert. Ne? Das heißt, die irdischen Bedürfnisse sind da vorrangig. Und nach 1, 2, 3 Stunden hat es wieder Hunger. Und dann schreit es. Und tatsächlich, bald gibt es was zu essen. Wenn sich das wiederholt, dann kann der Abstand zwischen Hungermeldung und Schreien verlängert werden. Warum? Weil das Vertrauen zur Mutter wächst. Es kann dann warten. Aufgrund der Erfahrung merkt es, aha, ich werde wahrscheinlich doch zu essen kriegen. Ich warte mal ein bisschen, ja. Und wenn es dann zu lange wird, dann fängt es wieder an zu schreien. Ja? Das Kind ohne Worte, ohne Aussagen, macht seine Erfahrung mit einer anderen Person. Wenn es älter wird, macht es Erfahrung mit dem Vater. Und schon in dieser Zeit, wenn der Vater es in die Arme nimmt und so weiter. Und in die Augen schaut und so weiter. Wenn es dann sprechen lernt, dann rechnet es, lernt es mit Aussagen zu rechnen. Aber die erste Erfahrung ist mit der Person selber, mit seinen Taten, mit den Taten der Person, mit ihren Taten. Dieses bleibt immer beim Gläubigen. Das heißt, wir haben eine Menge von Situationen, wo wir vielleicht nicht eine klare Aussage haben. Jetzt nehmen wir einmal die Aussage dieser Schwester. Wir haben viele Probleme im Leben, aber wir dürfen uns dem Vater anvertrauen und wissen, wie immer es ausgeht, es wird gut sein. Das ist Vertrauen zur Person. Natürlich auch aufgrund von Aussagen in der Schrift. Ja? Aber ich habe hier keine direkte Aussage über den Ausgang der Situation. Ich weiß nicht, wie es, ob es links oder rechts gehen wird. Ob es für mich, irdisch gesehen, körperlich gesehen, wohltuend sein wird oder nicht. Aber ich weiß, es wird dennoch in irgendeiner Hinsicht gut sein. Ja. Und dann darf ich mich dem Vater anvertrauen. Wissen, er wird, wie immer es auskommt, gut sein. Es wird gut mit mir ausgehen. Hier ist Vertrauen zu einer Person. Das heißt, wir wissen, auch wenn wir nicht genau wissen, wie es ausgehen wird, wir dürfen ihm vertrauen für die Zukunft. Warum dürfen wir ihm vertrauen? Warum wissen wir, dass es gut sein wird? Einmal, weil die Bibel es so sagt und wir gute Erfahrungen gemacht haben mit der Bibel. Ja? Aufgrund der Vergangenheit dürfen wir diese Aussagen über Gott wahrnehmen. Und dann auch, weil wir, das heißt, wenn das der Fall ist,
Wenn wir bereits einige Erfahrungen mit Gott gemacht haben, dann dürfen wir aufgrund dieser Erfahrungen vertrauen, dass er auch weiterhin derselbe bleiben wird, der er in meinem Leben war. Das kommt immer wieder in unseren Liedern vor und so weiter. Der bis jetzt geholfen hat, der wird es auch weiter tun und so weiter. Wir sprechen immer wieder davon. Er bleibt derselbe.
Ist das jetzt unser eigenes Vermögen? Oder ist es der Heilige Geist, der uns sowohl an die Aussagen als auch an die Person glauben lässt? Ist es also von Gott gewirkt, selbst durch den Heiligen Geist? Oder ist es unsere eigene Kraft, unser eigenes Glauben?
Wir tun es, aber der Heilige Geist, der in uns wohnt, macht unsere Fakultäten, unsere Organe fähig, das zu tun. Genau wie es geschieht, ist schwer zu sagen. Aber er ist in meinem Geist und macht es mir möglich. Auf welche Art und Weise ist, wie gesagt, schwer zu sagen. Aber ich bin es, der vertraut. Ja. Aber er hilft mir, er lässt mir die Wahrheit als Wahrheit erscheinen. Meine inneren Augen werden geöffnet für die Wirklichkeit, für die Tatsächlichkeit dieser Aussage. Das ist einmal etwas, das der Heilige Geist tut. Er erleuchtet, er nimmt einmal die Spinnweben weg und lässt mich die Wahrheit etwas klarer sehen, was bei einem Ungläubigen ja nicht der Fall ist, bis er sich überhaupt einmal öffnet für diese Wirkung des Geistes. Und dann kann er es auch erleben. Aber wir sind im Geist und er in uns. Und diese Wirkung ist da. Aber es ist immer wieder eine Wechselwirkung oder ein Hin und Her. Wenn er mich erleuchtet, bin ich wieder dran, ob ich wirklich jetzt auch dieses ausnutzen werde. Wenn ich das tue, dann wirkt er wieder weiter. Ich bin schon der Handelnde. Aber normalerweise brauchen wir uns nicht große Mühe zu machen, um herauszufinden, wer ist es jetzt, der hier handelte, weil Gott, Jesus, in uns ist. Und wir handeln ganz normal. Wir glauben, aber wir wissen, dass wir beide dabei waren, sein Geist in uns. Ja. Die Schrift sortiert das nicht immer so genau, weil es eine tatsächlich Ehre in uns ist. So handeln wir beide. Er handelt und ich handle. Und da kann die Bibel das manchmal auf ihn zurückführen, manchmal auf uns. Zwei Stellen, die uns hier Mut machen sollen, der Person Gottes zu vertrauen. Erst Epheser 3, Vers 20. Ich muss mal zwischendurch auf die Uhr schauen. Ah ja, schon gut. Epheser 3, Vers 20. Dem, der tun kann, mehr denn alles, das wir bitten oder uns vorstellen, überaus mehr, nach der Kraft, die in uns wirkt. Nach der Kraft, die in uns wirkt. Stimmt der letzte Satz oder stimmt er nicht? Ist er wahr oder ist er nicht wahr? Wirkt Gott in uns? Oder wirkt er nur dann, wann ich das verspüre? Wirkt er in jedem seiner Kinder? Weil es hier so steht. Vers 21 spricht von der ganzen Gemeinde. Jesus, Kapitel 1, am Ende des Kapitels, Vers 22. Jesus ist in seiner Gemeinde ist in ihm, sie ist seine Ergänzung und er wirkt in ihnen. Er vervollkommnet, er erfüllt alles in allem. Das heißt, bringt zur Vervollkommnung. Und hier wird das wieder aufgegriffen. Er wirkt in uns, weil die Schrift bis jetzt die Wahrheit gesprochen hat, darf ich mich hierauf verlassen und ich muss jetzt im Bereich des Irdischen, meiner Ohren und Augen, des Gefühls, nicht Belege dafür haben, dass er in mir wirkt. Ich baue jetzt hierauf und das ist Glauben. Vertrauen heißt, Ja zu dieser Aussage zu sagen. Ich sage, ja, es ist so, er wirkt. Und dann rechne ich damit. Und dann beginne ich zu rechnen mit dem, das vor diesem letzten Satz steht. Das heißt Satzteil. Denn es heißt, er kann tun mehr denn alles, das ich bitte. Mehr denn alles, das ich mir vorstelle. Überaus mehr kann er tun. Das ist eine Steigerung. Er tut es mit der Kraft, die bereits in mir wirkt. Wenn Gott bereits in mir wirkt, dann kann ich vertrauen, Verlängerung jetzt, ja? Es heißt, er wirkt bereits in mir, und das ist nichts im Vers, das angibt, dass das sich ändern wird, ja? Das ist eine ständige Aussage für jeden Christen in der Gemeinde, bis Jesus kommt, ja? Er wirkt in ihnen. Dann kann ich mich darauf verlassen für die Zukunft. Dann kann ich wissen, aha, heute wird er, morgen wird er in mir wirken. Und dann vertraue ich seiner Person. Ja? Dann kann ich wissen, ich kann mich ihm anvertrauen und wissen, es wird gut gehen. Wie er wirkt, das muss ich ihm überlassen. Aber ich weiß, er wird wirken. Die nächste Stelle ist Philipper 2, Vers 13. Es ist Gott, der in euch wirkt. Diese zwei Briefe hat er aus derselben, vom selben Ort aus, in ungefähr derselben Zeit, vielleicht mit einem Spielraum von einem halben Jahr. Innerhalb eines halben Jahres dürfte er beide Briefe geschrieben haben. Er sagt hier wie dasselbe wie im Epheserbrief. Es ist Gott, der in euch wirkt. Was wirkt er? Jetzt wird's genauer. Er wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken des Wohlgefälligen. Das heißt, dessen, was ihm wohlgefällig ist. Darum geht es ja. Hier können wir wieder auf die Frage, die eben gestellt wurde, eingehen. Wir tun das Wollen, ja? Und dennoch kann er es bewirken. Das heißt, er kann das fördern, motivieren. So wie wir ja auch Einfluss nehmen auf Kinder und Schüler und so weiter, die unter unseren Einfluss kommen oder bereits unter diesem stehen. Motivation ist heute groß geschrieben und ist eine sehr wichtige Sache. Gott kann uns motivieren, aber nicht nur motivieren. Er kann uns stärken, sodass wir sogar das, was wir jetzt neu wollen, tatsächlich vollbringen können. Genau wie er das tut, wissen wir nicht. Dennoch wissen wir, wir haben jetzt Ja zu sagen und dann daraufhin zu handeln. Ja. Wir müssen wissen, das kommt nicht von selbst. Wir sind keine Roboter. Wir sind Antwortende gegenüber. Ja, das muss bleiben. Aber in der neuen pneumatischen, das heißt geistlichen Bewegung, wo diese Irrtümer vorkommen, da wird man zum Automaten. Das ist ein falsches Verständnis vom Gläubigen. Ein zu geringes, ja, so ist es nicht. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen und bleiben solche, die ihm gegenüberstehen, obwohl er in uns und wir in ihm sind. Es bleibt. Das Bild vom Weinstock und die Reben ist, glaube ich, ein sehr gutes, um uns hier weiterzuhelfen. Wenn wir nur die Aussagen hätten, er in uns und wir in ihm, dann könnten wir uns zu stark vereinselbigen, wir mit Christus. Und das geschieht auch. Wir müssen vorsichtig sein. Das haben wir am Beispiel auch bei der Hand. Hier ist der Weinstock und dann sind die verschiedenen Zweige, die Reben am Weinstock. Nach griechischem Gebrauch von in, das griechische Wort ist en, en, aber das bedeutet im Deutschen normalerweise in, wir schreiben mit i. Das bedeutet nicht nur in, sondern auch an. Und bei diesem Bild müssen wir etwas anders übersetzen. So wie die Rebe an mir ist, so seid ihr an mir. Hier sind wir, wo die Zweige mit dem Weinstock verbunden sind. Da ist gegenseitige Innewohnung. Das heißt, hier können Sie schwer unterscheiden zwischen Finger und Hand. Hier ist ein Ineinander. Weinstock in der Rebe, Rebe in der Weinstock. Aber ansonsten, Rebe als solche ist am Weinstock angeschlossen. Paulus gebraucht in Römer 6 dasselbe Wort, verwachsen, sagt er. Wir sind mit ihm verwachsen. Kraft dieses Verwachsenseins teilen wir einen Saft, einen Lebenssaft. Das Leben von Jesus ist in mir. Ja, sein Leben in mir, mein Leben in ihm, aus ihm. Das heißt, bei allem Ineinandersein sind wir dennoch ein Gegenüber von ihm. Ja? Hier bin ich, hier ist er. Und ist das ein Gespräch? Aus der Schrift spricht er zu mir und ich antworte ja oder nein und handle dann entsprechend. Bitte.
Ist das eine untrennbare Verbindung auf ewig? Oder besteht die Möglichkeit, dass diese Verbindung einmal gelöst werden kann?
Mir scheint aufgrund von Aussagen in demselben Text, wo dieses Bild vorkommt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es bleibend ist. Das heißt, ich bleibe ein Angesprochener, ein Gefragter. Ja? Wenn ich so, aber man muss nicht gleich denken, was das bei jedem kleinen Nein oder bei jedem kleinen Ungehorsam hier schon der Riss durchgeht. Es kann ein Bruch geschehen, entstehen, ja? Aber wie nennt man sie? Der in einem Obstgarten für den
Winzer
bei den Reben, ja. Gärtner nennt man ihn bei den Obstbäumen, ja. Der weiß, wenn ein kleiner Riss entsteht, das muss noch nicht den totalen Tod der Rebe bedeuten. Aber es kann sein, dass der Riss wirklich durchgeht. Er hängt noch, aber dann gibt es diese vielen toten Zweige, die wir auch antreffen im Wald und in den Reben, ja, die kann man dann abbrechen. Das heißt, es muss das, was bei der Entstehung des Verwachsenseins geschah, das muss als solches rückgängig gemacht werden. Ich glaube, dass es möglich ist. Aber darüber möchte ich mich jetzt eigentlich nicht unterhalten, aber nur zur Antwort auf Ihre Frage hin. Eigentlich ist es eine schwierige Frage. Ich bin nicht ganz fertig mit der Frage. Es gibt Texte, nicht Johannes 10, sondern andere Texte, die zunächst einmal die Unmöglichkeit eines solchen Bruches zu verstehen geben. Oder wenigstens so lesen sie sich. Das heißt, man wird hier vielleicht nicht zu stark gleich den Mund auftun wollen. So oder so. Es lohnt sich nicht an dieser Stelle. Frage, zu lange stehen zu bleiben, wie das oft getan wird. Ich habe vor einiger Zeit erlebt, dass es schwerwiegende Folgen hat, weil man so stark polarisiert ist. Es kann sehr schmerzlich sein für Christen. Große Klüfte reißen sich da auf. Das ist dann eine ungute Folge. Aber um nur zu beantworten, das ist meine Meinung. Das sage ich nicht mit derselben Festigkeit, mit der ich sagen würde, Jesus ist auferstanden. Wollen wir beten? Vielleicht möchte der eine oder andere mit uns beten. Ich bete also nicht, beten Sie jetzt.